Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Fusch am Fisch, wenn Fische plötzlich wässrig sind. So wässrig wie holländische Tomaten. Es gibt da so eine Masche von, ja, ich sag jetzt mal Betrügern, weiß ich gar nicht, Rahel. Die spritzen Wasser in die Fische rein, warum?
Ja, an sich ist das gar nicht so schlimm, aber man darf nicht zu viel Wasser reinmachen, ohne das zu kennzeichnen. Und manche machen das eben trotzdem. Ja, dann wird der Fisch schwerer und du kaufst natürlich einen bestimmten Fisch und dann kaufst du aber im Grunde genommen auch viel Wasser.
Wasser. Die ganze Geschichte diese Stunde jetzt gleich hier bei uns. Außerdem Thema der Menschenrechtsaktivist Peter Steuer und seine Rückkehr nach Deutschland. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn er in Abwesenheit in der Türkei dann doch noch verurteilt würde zu einer Haftstrafe? Müsste Deutschland ihn ausliefern? Was wäre denn, wenn er international unterwegs wäre? Könnten dann andere Länder ihn in die Türkei schicken? Oder ist die Sache jetzt quasi für ihn gelaufen? Wir sprechen in knapp 10 Minuten mit einem Anwalt für internationales Strafrecht und Auslieferungsrecht. Am Mikrofon heute Abend Ralf Günther, hallo!
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.
Ein- bis zweimal pro Woche sollten wir Fisch essen, sagen Ernährungsforscher. Fisch liefert unserem Körper wichtige Eiweiße, Vitamine und auch Fette. Tiefgekühlter Fisch ist dann natürlich sehr praktisch, der hält sich sehr lange, man kann ihn jederzeit auftauen. Allerdings, sagen Forscher, oft wird bei diesen Fischfilets viel Wasser zugesetzt. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team. Werden wir Verbraucher, wir Fischesser da verarscht, wenn wir Tiefkühlfisch kaufen?
Also eine bundesweite Tendenz gibt es jetzt laut Bundesamt für Verbraucherschutz noch nicht. Aber zum Beispiel in Niedersachsen gibt es anscheinend schon den Trend, dass Wasser und auch wasserbindende Substanzen bei Tiefkühlfisch zugesetzt werden. Das jedenfalls sagt das Institut für Fische und Fischereierzeugnisse in Cuxhaven. Das gibt es tatsächlich. Bei gefrorenem Pangasiusfilet ist es ja schon länger bekannt, dass die Hersteller oft viel Wasser bei dem Fisch zusetzen, den sozusagen ja aufschwemmen und das aber nicht ausreichend kennzeichnen. Und jetzt sagt das Institut in Cuxhaven eben, diese Praktik nimmt wohl zu und kommt auch bei anderen Meerestieren vor, zum Beispiel bei Garnelen oder bei Tintenfischen.
Jetzt mal Wasser bei die Fische. Was kommt denn genau in den Fisch da rein?
Also zum einen haben die Forscher in Niedersachsen Carbonate gefunden. In jeder fünften Probe waren die drin. Also Carbonate sind wasserbindende Stoffe und die sorgen dafür, dass das Fischfilet Wasser aufnehmen kann. Carbonate sind in unverarbeitetem Fisch aber verboten. Die Hersteller dürften das also gar nicht zusetzen.
Sind die gefährlich?
Nee, für den Menschen jetzt nach derzeitigem Wissensstand nicht. Die spielen auch in unserem eigenen Stoffwechsel eine Rolle, zum Beispiel beim Knochenaufbau, aber es verstößt eben gegen EU-Richtlinien.
Also Carbonate, die das Wasser binden sollen. Und du hast auch gesagt, dass ja dann Wasser zugegeben wird. Ist das denn verboten?
Nee, an Wasser ist erstmal eigentlich auch nichts dran auszusetzen, aber es muss ab einer bestimmten Menge gekennzeichnet sein, dass so und so viel Wasser zugesetzt wurde. Das sagt auch Henna Neuhaus vom Institut für Fische und Fischereierzeugnisse, der die Forschung dazu geleitet hat.
Je mehr Wasser ich zusetze, ganz klar, umso weicher wird das Filet, umso weicher wird die Muskulatur. Das merke ich dann insbesondere, wenn ich das Erzeugnis erhitze, wenn eben sehr viel Fremdwasser mit in das Erzeugnis gelangt ist. Dann kann das sogar im Extremfall so eine wackelpuddingartige Struktur erhalten. Es ist, wenn ich es auf dem Gaumen habe, zergeht es sehr auf der Zunge.
Also man muss ab 5% Wasser muss man das kennzeichnen, dass man Wasser zugesetzt hat, ab 5%. Und das steht dann eben, muss auf der Verpackung wirklich gekennzeichnet draufstehen. Und das machen die Hersteller eben oft nicht.
Warum machen die Hersteller das dann überhaupt? Also wieso muss man dem Fisch Wasser oder dann auch wasserbindende Carbonate zusetzen?
Ja, wir haben das ja gerade schon gehört, dass das Filet dadurch eben weicher ist. Mhm. Also Fisch wird, wenn er gefroren ist und dann wieder aufgetaut wird, wird dem viel Wasser entzogen. Der wird dann trockener und durch das Wasser kannst du den Fisch dann eben wieder weicher machen. Mhm. Das finden viele auch gut. Andere finden das sehr wabbelig, weil er eben dann so eine Wackelpudding-Konsistenz hat. Und auf der anderen Seite kannst du damit natürlich auch das Gewicht erhöhen. Wir kaufen den Fisch im Laden. Auf der Packung steht irgendwie 200 Gramm. Aber dann ist möglicherweise ein sehr hoher Wasseranteil eben da drin. Dann zahlen wir quasi fürs Wasser. Und damit können die Hersteller natürlich ihren Gewinn dann steigern.
Ein wabbeliger, mit viel Wasser zersetzter Fisch, der schmeckt manchen also vielleicht sogar besser, aber trotzdem zahlen sie natürlich dafür. Am Ende ist das doch eine Täuschung von uns Verbrauchern, oder nicht?
Ja, die Verbraucherzentrale Hamburg spricht auch von Betrug, weil wir den Fisch ja, wie gesagt, nach Gewicht kaufen. Und wenn zu viel Wasser nicht gekennzeichnet ist, ist es natürlich auch irgendwie irreführend oder wie bei den Carbonaten eben einfach verboten. Aber es ist ja jetzt nicht gesundheitsgefährdend und ich finde, diese Diskussion ist halt so ein bisschen, ja, wir werden schon da irgendwie ein bisschen verarscht, aber wie viele Hersteller das hierzulande jetzt wirklich machen, das weiß man auch noch nicht so genau. Und es ist halt so ein bisschen so ein Aufreger, finde ich, über den kann man sich schon ein bisschen aufregen, aber man muss es auch nicht unbedingt.
Okay. Forscher am Institut für Fische und Fischereierzeugnisse in Cuxhaven sagen, dass in ihren untersuchten Proben immer öfter Wasser und verbotene Carbonate bei Fischen und Meerestieren zugesetzt werden. Das ist zwar nicht gefährlich, täuscht uns aber, uns alle als Fischesser und als Verbraucher. Das ist vor allem in Niedersachsen aufgefallen, weil Forscher sich da verschiedene Fischprodukte angeschaut haben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gestern Morgen, da drohten ihm noch bis zu 15 Jahre Haft in der Türkei. Gestern Abend ist Peter Steutner freigekommen. Der deutsche Menschenrechtsaktivist, der wurde nach fast 4 Monaten aus dem türkischen Gefängnis ohne Auflagen entlassen. Nur eine Kaution musste gezahlt werden und dann ab nach Hause, nach Deutschland. Am Abend hat er noch alles zusammengepackt. Und jetzt, ja und jetzt, der Prozess gegen ihn geht am 22. November weiter. Oliver Wallasch ist Anwalt für internationales Strafrecht und Auslieferungsrecht. Herr Wallasch, Steutner hat heute Nachmittag deutschen Boden betreten. Ist der Prozess für ihn jetzt ja, de facto gelaufen oder muss er nochmal in die Türkei zurück?
Also da muss man unterscheiden, ob das Verfahren in der Türkei weiterläuft. Alles, was man hört, ist, dass das Verfahren ja weitergeführt werden soll, kann aber sicherlich in seiner Abwesenheit geführt werden, wenn er dort verteidigt ist und anwaltlich vertreten ist. Das ist in vielen Ländern der Erde so, dass es sogenannte Abwesenheitsverfahren gibt. Das heißt, es gibt keine Verpflichtung, dass er dort erscheint, wenn er dort verteidigt ist. Und dann wird das Verfahren einfach weitergeführt in seiner Abwesenheit.
So, und er würde jetzt verurteilt werden, vielleicht sogar zu einer Gefängnisstrafe. Wer weiß, müsste Steutner dann ausgeliefert werden von Deutschland an die Türkei?
Also grundsätzlich werden deutsche Staatsangehörige an nicht-europäische Staaten niemals ausgeliefert. Also es gibt die Regel im Grundgesetz, dass deutsche Staatsangehörige ausschließlich in der Europäischen Union ausgeliefert werden. Das heißt also, mit einer Auslieferung müsste er nicht rechnen. Es kann allerdings sein, dass wenn es ein rechtskräftiges Urteil aus der Türkei gibt, dass er dann jedenfalls weltweit zur Fahndung ausgeschrieben wird, dann zur Strafvollstreckung. Also sowas gibt es sicherlich.
Wäre das dann diese Red Notice bei Interpol?
Also die Red Notice ist eine Fahndungsaufforderung an die jeweiligen nationalen Polizeibehörden, jemanden zum Zwecke der Auslieferung festzunehmen. Das ist das, was gemeinhin immer als internationaler Haftbefehl bezeichnet wird. Das gibt es allerdings nicht, sondern es ist lediglich eine Aufforderung an die Mitgliedstaaten von Interpol, jemanden zu verhaften. Das kann die Türkei beantragen, wenn es ein rechtskräftiges Urteil gäbe. Und Interpol prüft dann in eigener Zuständigkeit, ob nach den Statuten eine solche Fahndungsnotierung, also eine Red Notice, opportun ist.
Jetzt sind ja aber fast alle Länder dieser Welt bei Interpol dabei. Ich glaube, bis auf China. Also kann sich Steutner gegen eine Red Notice bei Interpol beschweren?
Man kann eine Red Notice, wenn sie dann von Interpol ins System gestellt wird, natürlich auch wieder löschen lassen. Da gibt es Mechanismen bei Interpol, beispielsweise, wenn man nachweisen kann, dass es, wie hier in dem Fall möglicherweise naheliegend ist, dass es eine politisch motivierte Verurteilung ist. Das ist nach den Statuten von Interpol dann nicht möglich. Und dann würde eine solche Red Notice im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens bei Interpol dann auch wieder gelöscht werden oder erst gar nicht eingetragen werden. Also man muss vermuten, dass Interpol in den Fällen jetzt beispielsweise politischer Verfolgung in der Türkei sehr aufmerksam prüft, ob sie eine Fahndungsnotierung überhaupt ins System nehmen.
Steutner ist ja viel international unterwegs als Menschenrechtler. Das bedeutet ja dann aber auch, dass er zum Beispiel auch nicht nach Spanien reisen kann, weil Spanien auch Mitgliedsland von Interpol ist.
Also wenn eine Red Notice im System ist, besteht jedenfalls die Gefahr, dass die Mitgliedstaaten von Interpol auf eine solche Red Notice reagieren und eine Festnahme dann beispielsweise bei Einreise über einen Flughafen stattfindet. Und dann beginnt das ganz normale Prozedere der Überprüfung, ob eine Auslieferung möglich ist oder nicht. vorgeschaltet könnte, Herr Steubner, sollte das tatsächlich der Fall sein, dass es am Ende des Tages eine solche Red Notice gibt, zunächst mal beantragen, dass die gelöscht wird und dann könnte er sicherlich auch viel einfacher reisen.
Wenn er verurteilt würde und es keine Red Notice gäbe oder er zumindest beantragt hat, dass die gelöscht wird, dann wäre es aber doch ratsam, nicht nochmal in die Türkei zu reisen zumindest.
Ja, das sicherlich. Also das würde vollkommen ausgeschlossen sein, wenn jedenfalls ein rechtskräftiges Urteil, das zu einer unbedingten Freiheitsstrafe ihn verurteilt hat, in der Türkei, dann nochmal in die Türkei zu reisen, das kann man ihm sicherlich nicht anempfehlen.
Wie geht's weiter mit Peter Steubner bei einem weiteren Prozess in Abwesenheit in Istanbul? Oliver Wallasch war das, Anwalt für internationales Strafrecht und Auslieferungsrecht, mit einer juristischen Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und Nothing But Thieves, die kommen aus Londons Southend-on-Sea. Das ist nicht London, aber es gibt dort einen Flughafen tatsächlich, der sich nach London benannt hat, weil es dann doch in der Nähe ist von London. Wusstest du das, Rahel?
Ich wusste das nicht, Ralf.
Der heißt SEN, also Southend-on-Sea, London Southend. Und kennst du die anderen, alle Flughäfen in London? Komm, wir zählen sie auf.
Heathrow?
Ja. Yeah. LHR,
wo?
London Heathrow.
Ja.
STN ist?
Stansted.
Sehr gut. Was haben wir noch?
In London, nur in London.
LGW?
London.
Gatwick.
Gatwick, ja, stimmt.
LCY.
Ja.
London City.
Ja, Entschuldigung.
Und noch Luton, LTN, okay.
Du Klugscheißer.
Wenn ihr gerade gelangweilt seid von meinem kleinen Rätsel oder wenn ihr gerade eure Serie zu Ende geschaut habt und denkt, was wäre denn jetzt mal gut unterhaltsam, dann könnt ihr euch mal den aktuellen Stand bei Star-Veganer Attila Hildmann und seinem Fight mit der Presse anschauen und euch darüber informieren. Attila Hildmann ist ja Kochbuchautor und auch veganer Imbissbudenbesitzer. Kann man das so sagen? Das ist keine Bude, ne? Das ist Imbiss.
Oh, die einen sagen so, er würde wahrscheinlich nicht von Bude reden.
Rahel, er hat Stress mit Journalisten. Erzähl doch nochmal, wie es dazu gekommen ist, für alle, die es noch nicht mitbekommen.
Die Geschichte ist wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr unterhaltsam. Letzte Woche hat sich Attila Hildmann ja über die Kritik von einer Journalistin vom Tagesspiegel sehr, sehr geärgert. Die hatte seinen Imbiss nämlich besucht und sein Essen, ja, ich würde sagen, zerrissen. Mhm. Sie schrieb von manchigem Essen und dass man das Gefühl hat, eine Fritteuse zu betreten, wenn man seinen Imbiss betritt. Und Attila Hildmann fand das nicht so witzig. Er ist bei Facebook sehr, sehr abgegangen und nannte den Artikel einen dreckigen Kackartikel und meinte, er hätte der Journalistin Pommes in ihre, ich zitiere, Wannabe-Journalisten-Visage gestopft, wenn er sie erkannt hätte.
So, das war vergangene Woche. Was ist jetzt die neueste Entwicklung?
Ja, es geht immer weiter. Attila Hildmann hat das Ganze natürlich ziemlich ausgeschlachtet und auch als PR-Nummer genutzt. Und nachdem dann auch sehr viel darüber berichtet wurde, hat er dann gestern Abend Journalisten zu einem Testessen in seinen Imbiss eingeladen. Es waren ungefähr 30 Journalisten da und Attila Hildmann hatte großspurig auf Facebook versprochen, wenn die Mehrheit seine veganen Burger schlechter findet als Burger mit Fleisch, dann isst er ein Steak.
Und musste er ein Steak essen?
Er hätte eigentlich eins essen müssen. Die Mehrheit fand seine Burger nämlich schlechter als eine Fleischvariante. Aber statt seine Wette jetzt wie ein Ehrenmann einzulösen, ja, hat er sich was anderes ausgedacht. Nach dieser verlorenen Wette fährt nämlich ein Transporter vor seinen Imbiss mit einem Kälbchen und einer kleinen Ziege. Und Attila Hildmann sagt, wenn ich das Steak essen soll, dann muss es einer von euch vorher töten. Das hat natürlich keiner gemacht und Attila Hildmann war aus dem Schneider.
Ist schon clever, dieser Attila Hildmann, das muss man ihm lassen.
Clever, clever ist er. Er hat sich dadurch natürlich auch nochmal gut als Tierschützer inszeniert. Er schreibt auch auf Facebook, dass wir Menschen die Nähe zum Tier verloren haben und dass wir uns auch genau überlegen sollten, was wir essen. Und ich finde ja auch, er hat ja auch wirklich in einigen Punkten recht, was er sagt.
Absolut,
aber
ja klar.
So wie er halt wirklich auftritt und sich gibt, das hat einfach sowas von, ich provoziere euch alle einfach so lange, bis alle ausrasten und bis alle mich wahrnehmen und ich endlich berühmt bin.
Wir sind gespannt, wie es mit Attila weitergeht. Oder auch nicht. Mir auch egal.
Oder auch, wer weiß.
Ja.
Aber es ist unterhaltsam.
Rahel Klein über den Kochbuchautor und Vegan-Guru Attila Hildmann und seinen Beef.
Tofu
mit der
Beef.
Presse.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bisschen mehr als einen Monat ist die Bundestagswahl jetzt schon her. Einen neuen Bundestag haben wir seit dieser Woche, eine neue Regierung allerdings noch nicht. Das dauert. Da ist es heute allerdings in den Sondierungsgesprächen weitergegangen, und zwar mit den größten Streitpunkten Migration, Energiepolitik und Klimaschutz. Und was CDU, CSU, FDP und die Grünen da heute besprochen haben, da fragen wir nach bei Klaus Remme in unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Hallo, grüß dich, Klaus.
Ja, hi, grüß dich, hallo.
Sind denn die einzelnen Parteien gerade beim Thema Klima- und Umweltpolitik sich einig geworden? Ich weiß, sie sitzen noch, aber ab und zu sickert ja was durch.
Ja, aber so schnell geht es nicht, denn auch wenn sie, ja, das stimmt, sie sitzen seit 10 Uhr heute Vormittag, ganz schön lange Zeit. Man musste ein bisschen was nacharbeiten, denn zum ersten Mal gab es atmosphärische Störungen. Bisher hat man sich eigentlich gut verstanden, das wurde auch nach außen so vermittelt. Aber nach Dienstagabend, als es um Steuern und Finanzen ging, zum ersten Mal in kleineren Gruppen und wirklich auch hart um die Materie, da gab es dann doch Interpretationen über das Ergebnis. Da war ein Papier, das wurde an die Öffentlichkeit gebracht, Abbau des Solis. Ja, plötzlich war nicht mehr ganz klar, haben wir uns da wirklich geeinigt oder interpretieren wir das ganz anders? Soll er völlig abgebaut werden oder aber wie lange dauert das, bis er abgebaut ist? Und da hat man dann gegenseitig doch Schuldzuweisungen gehabt. Hören wir mal hier heute Morgen vor Beginn der Gespräche Wolfgang Kubicki, der FDP-Vize und Grünen-Chef Cem Özdemir.
Wenn man sich auf bestimmte Punkte festlegt und von den Sondierungen in Koalitionsverhandlungen übergehen will, dann sollte man nicht versuchen zu erklären, alles ist erst geeint, wenn alles geeint ist. Aber Sondierungsteilergebnisse in Frage zu stellen, dann können wir uns die Gespräche wirklich sparen.
Was nicht geht, ist, dass man sich auf gemeinsame Papiere als Arbeitsgrundlage verständigt und dann einzelne Teilnehmer, die doch sehr mutwillig in ihrem Sinne interpretieren und so tun, als ob da Dinge drinstehen, die da nicht drinstehen.
Ja, so viel dann zum Nacharbeiten. Und dann kam man zu den Themen. Zunächst einmal hat man sich auf Europa konzentriert und danach dann, wie du gesagt hast, die Themen Klima und Migration in Angriff genommen.
Okay, und ist da schon irgendwas durchgesickert zu euch?
Naja, sie haben es dann irgendwann so gegen 17 Uhr für nötig gehalten, einen Zwischenstand zu berichten. Der bezog sich allerdings auf das Thema Europa. Eine Textgruppe sei da an der Arbeit gewesen, habe Detailarbeit geleistet und wir bekamen dann ein Papier. Und da steht, was die konsensualen Teile der Verhandlungen angeht, die Gesprächspartner bekennen sich zur Gestaltung eines starken und geeinten Europa.
Wow.
Ja, haben wir auch gedacht. Und es wird nicht besser. Also es folgt dann wirklich eine Binse nach der anderen. Und dann kommen 25 Punkte. Mhm. Und da sind die Knackpunkte drin. Frage EU-Türkei-Beziehungen, Frage ESM, Bankenunion, Eurozonenbudget. Und das alles will man in der zweiten Runde dann in der nächsten Woche beim Thema Europa verhandeln. Ähnlich stelle ich mir das vor nach 4 Stunden Rederei über die Klima- und Umweltpolitik, denn auch da sind ja beide Seiten weit voneinander entfernt. Auch da soll es einen Text geben, den kennen wir aber noch nicht.
Einerseits geht es ja in diesen Sondierungsgesprächen darum, die eigenen Wahlversprechen und Ziele durchzusetzen. Andererseits müssen natürlich aber immer Kompromisse gemacht werden. Jetzt hast du gerade gesagt, es knackt momentan ein wenig, also zumindest am Anfang, in den letzten Tagen lief es ja relativ harmonisch, mittlerweile nicht mehr so. Deine Einschätzung, läuft das Ganze konstruktiv ab oder eher so lala?
Ich glaube, hinter den Kulissen läuft es noch konstruktiv ab. Wir wissen nicht ganz genau, wie viel Theaterdonner dabei ist. Denn es ist ja ganz klar, das Ergebnis dieser Sondierung, mehr ist es ja im Moment noch nicht, muss der Basis verkauft werden. Ja. Und da hat natürlich jeder unterschiedliche Erwartungen. Insbesondere die Grünen sind da gefordert, weil sie, bevor sie in Verhandlungen über eine Koalition einsteigen, die ihre Mitglieder befragen müssen. Und da muss natürlich jede Partei nachweisen, hey, wir haben das Beste für euch rausgeholt. Und wir haben auch hart gerungen. Da ging es nicht nur um Kuschelei und mit Sekt anstoßen, sondern da waren wir uns nicht einig und da haben wir die anderen überzeugen können. All das gehört in der öffentlichen Wirkung dazu. Wie viel ist wirklich substanzieller Knackpunkt, über den man nicht drüber kommt und wie viel ist eben diese gekünstelte Aufregung? Ich würde sagen, im Moment eine Mischung aus beidem.
Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio über den Jamaika-Sondierungstag heute, der immer noch läuft. In Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die letzte Wahl wurde annulliert in Kenia. Da waren Anfang August Wahlen. Bisheriger Amtsinhaber Präsident Uhuru Kenyatta, Herausforderer Oppositionsführer ist Raila Odinga. Das oberste Gericht Kenias hat Unregelmäßigkeiten im August angeprangert und gesagt, hey, bitte mach das nochmal. Die Wahlwiederholung ist heute gewesen und geht immer noch weiter. Und leider ist sie wieder alles andere als gut abgelaufen. In vielen Städten kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Und Odinga hatte eh schon im Vorfeld gesagt, er macht bei dieser Wahl gar nicht mit, hat zu Wahlboykott aufgerufen. Alles ein Chaos. Unser Korrespondent für die Region ist Alexander Göbel. Alexander, wie ist die Situation heute im Land?
Ja, angespannt auf jeden Fall. Jetzt, wo die Wahllokale geschlossen sind, geht es mit dem Ärger eigentlich weiter. Es gab eben gerade vor laufenden Kameras eine Rangelei zwischen Parlamentsabgeordneten dieser beiden großen politischen Lager. Jubilee, das ist das Regierungslager von Präsident Kenyatta, und NASA, das ist die National Super Alliance von Raila Odinga. Und du hast es gesagt, das ist ja der Mann, der eigentlich gar nicht mitmacht, der seine Leute auch zum Boykott aufgerufen hat. Das ist der bisherige, ja, traurige Schlusspunkt an einem Tag, der ansonsten wirklich sehr zwiegespalten war. Die Kenyatta-Anhänger haben gewählt und sie sind sicher, dass er auch gewinnt, denn die anderen 5 Kandidaten, die auf dem Wahlzettel stehen, das sind alles Zählkandidaten, die haben alle weniger als 1% jeweils. Und der andere, der eigentlich eine Alternative hätte sein sollen, der war ja eben zuvor ausgestiegen aus dem Rennen. Und entsprechend waren die Reaktionen heute in, ja, vielen Ecken des Landes. Es gab Brände, Barrikaden, Straßenschlachten. Wir haben leider mindestens 3 Tote und auch Dutzende Verletzte zu beklagen in der Oppositionshochburg in Kisumu. Und ja, Wahlen sehen eigentlich anders aus, aber das sind eben jetzt die Szenen von diesem wirklich schwierigen Tag dieser Präsidentschaftsneuwahl in Kenia.
Eine Wahl boykottieren oder auch demonstrieren, das ist das eine, aber wer ist für die Gewalt dort verantwortlich?
Ja, es sind eigentlich alle schuld an dieser Misere. Diese beiden Kontrahenten, die hätten es nie so weit kommen lassen dürfen eigentlich. Es wussten alle, dass es in Kenia schnell kracht, wenn man das will, um das mal so salopp zu sagen. Kenyatta war auf jeden Fall in seiner Rede an die Nation im Fernsehen gestern Abend noch ziemlich staatstragend. Er hat auch gesagt, ich bin der Präsident aller Kenianer und euer Nachbar ist euer Bruder, eure Schwester, auch wenn er oder sie eben nicht zur Wahl geht. Aber hat eben auch ganz klar gesagt, die Sicherheitskräfte werden ganz hart und kompromisslos vorgehen, wenn es Boykottversuche gibt. Und so ist es auch gekommen. Die Polizei macht eben kurzen, oft auch leider blutigen Prozess mit den Demonstranten. Und die andere Seite, Odinga, der vorher ausgestiegen war, der hat seinen Anhänger zu zivilem Ungehorsam aufgefordert und er hat eigentlich seine Appelle zur Besonnenheit viel zu spät an seine Leute gerichtet. Wenn man ihm genau zugehört hat, er hat davon gesprochen, die Regierung sei eine blutdürstige Regierung, die ihn und seine Leute massakrieren wollten. Das ist natürlich eine Sprache, die besonders radikale Anhänger der Opposition dann schon verstanden haben.
Dieses gespaltene Land, wie lange geht denn das schon? Woher kommt das?
Das geht schon eine ganze Weile so und deswegen ist die Sorge auch groß, dass dieses tiefe Gefühl der einen Seite, also des Odinga-Lagers, unfair behandelt zu werden von der Regierungsseite, das ist ein Gefühl auch, das sehr, sehr tief sitzt, weil sich daran auch alte Konflikte zwischen den Ethnien immer wieder entzünden. Und wenn wir uns erinnern an 2007 zum Beispiel, da gab es in der Folge der Präsidentschaftswahl damals 1200 Tote, hunderttausende Menschen sind da wirklich auch vor der Gewalt geflohen. Das sind Spannungen, die immer wieder auch aufs Tableau kommen. Präsident Kenyatta gehört eben zu den Kikuyu, die in Kenia seit Jahrzehnten die Macht und auch den Einfluss haben, zusammen mit einer Ethnie namens Kalenjin. Und Widersacher Raila Odinga, der gilt eben als der ewige Hoffnungsträger dieser, ja, als unterlegen angesehenen Ethnie, der Luo. Und deswegen wollen viele Leute immer noch für ihn kämpfen und wollen, dass er jetzt unbedingt in seinem 5. Anlauf dann mittlerweile endlich Präsident wird. Es geht letzten Endes um Posten, um Fleischtöpfe und um Macht. Und letzten Endes hoffen die Luo, dass sie da auch mal ein bisschen rankommen.
Ich weiß, es ist schwer einzuschätzen und das ist auch alles noch nicht klar. Und wahrscheinlich geht die Wahl ja auch noch weiter, weil bestimmte Regionen gar nicht abstimmen konnten. Aber was meinst du, wie geht es da jetzt weiter? Muss die Wahl eventuell erneut annulliert werden, vielleicht sogar?
Das ist gut möglich. Also Klagen sind auf jeden Fall absehbar. Das Ganze ist definitiv noch nicht vorbei. Und wenn das Wochenende jetzt rum ist mit diesen Nachwahlen in diesen Counties, in denen es bisher einfach zu gefährlich war, um Wahlen abzuhalten, dann müssen wir sehen, was da an Myriaden von Petitionen vielleicht auch schon vorbereitet worden ist und dann gegen die Gerichte abgefeuert wird. Und Kenyatta wird auf jeden Fall sich zum Sieger erklären. Dieses Wahlgangs, der ja mittlerweile als Farce auch bezeichnet worden ist von der Gegenseite, Seite. Und die Frage ist auch, wie glaubwürdig das Ganze wird und ob dann vielleicht das oberste Gericht Kenias dann doch sagt, passt auf Leute, das hat alles so keinen Sinn. Es haben vielleicht maximal 4-5 Millionen von insgesamt 19 Millionen Wahlberechtigten dann überhaupt gewählt. Mhm. Das kann nicht sein und deswegen müssen wir vielleicht Neuwahlen ansetzen. Das würde wiederum Odinga in die Karten spielen, der will das sowieso, eine Neuwahl der Neuwahl.
Alexander Göbel in Nairobi beobachtet für uns die erneute Wahl in Kenia.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Tja, da haben wir heute Morgen hier in Deutschlandfunk Nova über ein neues Konzept von Amazon berichtet, dass der Online-Händler gerade in den USA ein wenig rumtestet, wie er die Pakete ganz besonders erfolgreich an uns alle zustellt. Und dabei wird unsere Haustür mit einem digitalen Schloss versehen. Und der Paketbote hat dann einen Code, der immer nur für ein bestimmtes Päckchen gültig ist, also nur eine ganz kurze Zeit. Und damit kann er dann unsere Tür öffnen von unserer Wohnung und das Paket da einfach abliefern, hinlegen in den Flur. Überwacht wird das Ganze dann über eine Webcam und da können wir dann überwachen, dass der Paketbote auch nichts in unserer Bude anstellt. So, Rahel Klein aus unserem Team. Wir haben das Thema heute Morgen auf Facebook gepostet und es kam sehr, sehr viele Reaktionen. Was sagt die Community zu dieser Idee?
Also die meisten sind ganz eindeutig eher skeptisch, was das angeht. Aline schreibt zum Beispiel, ich vertraue eher meinen Nachbarn, dass sie das Paket vor meiner Tür liegen lassen, als einem Paketboten. Hm. Und der Wert im Paket ist in der Regel geringer als der Wert der Dinge in der Wohnung. Wer weiß. Thoralf Reinhardt schreibt, ja klar, wieso denn überhaupt noch Türen benutzen? Ich baue meine gleich aus, da kann dann jeder reinspazieren. Easy. Also auch sehr begeistert, nicht? Und dann noch ein Kommentar von Jürgen Cope, der findet, man kann auch viel einfacher die Tür offen lassen und drinnen den Goldschmuck abholfertig verpackt, Kartonmaße beachten, auf dem Tisch im Salon servieren. Und manche regen sich auch drüber auf, dass Amazon ja sowieso schon viele Daten von uns sammelt und damit halt noch mehr Infos über uns bekommt und dass es halt auch einfach ein Schritt weiterhin zu mehr Überwachung ist.
Eben, weil eben diese Kamera dann auch noch in der Wohnung hängt, können Sie sich vielleicht auch noch reinschalten Hacken. Ab und zu. Gab es auch irgendwen, der das halbwegs gut findet?
Also Guido Göde schreibt, wenn mit Bodycam dokumentiert wird, dass auch nur das Paket abgestellt und sonst nichts gemacht wurde, okay. Für mich klang das jetzt auch nicht mega begeistert, aber halt auch nicht total ablehnend. Der Kommentar war aber auch wirklich noch der positivste. Die anderen fanden es unter unserem Facebook-Post jedenfalls wirklich eigentlich alle scheiße.
Spannende Frage, würdest du es machen?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich hätte jetzt nicht so viel Angst, dass jemand irgendwie dass der Paketbote was in meiner Wohnung klaut, weil es wird ja auch überwacht. Aber eigentlich, also ich meine, man kann ja auch einfach seine Nachbarn fragen. Ne? Das ist ja auch irgendwie nett, das schafft irgendwie Nähe, gute Nachbarschaft und so. Meine Nachbarn nehmen auch oft Pakete entgegen und ansonsten habe ich auch relativ nah immer einen Paketshop. Ich wollte dich jetzt fragen und ich schätze dich so ein, dass du es auf jeden Fall machen würdest.
Ich hätte kein Problem, allerdings würde ich nicht Amazon meine Wohnung überlassen, sondern ich würde es eher der Post, ich glaube, ich vertraue der Post dann noch eher, wobei das echt gut klappt. Ich habe heute noch eine Mail bekommen, dass wieder ein Paket bei meiner Nachbarin abgegeben wurde, alles gut. Und wenn der Briefträger reinkommt und was hinlegt, ein Paketträger von, was weiß ich, DHL meinetwegen, dann wäre das okay.
Aber und du hast auch keine Angst vor Überwachung hättest mit einer Kamera?
Nö, das ist einfach nur eine Kamera, die auf die Tür gerichtet ist und dann sehe ich, ob der in die Wohnung reingeht oder nicht. Das
finde
ich
jetzt nicht so schlimm. Günther hat sowieso nichts zu verbergen.
Amazon testet in den USA eine neue Art der Zustellung. Da kann der Paketbote also mit einem Code in eure Wohnung rein, das Paket dort abliefern und das Ganze wird dann kontrolliert über eine Kamera. Ihr seid sehr skeptisch bei Facebook.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und ich erinnere mich. Mit dem Opa im Pfälzerwald Esskastanien sammeln. In der Pfalz heißt es Käschte. Und das ist wirklich eine meiner Kindheitserinnerungen. Das Sammeln an sich, das fand ich super. Das Essen war mir eher egal von diesen Käschte. 3 Stück reichen mir und dann wird mir der Geschmack zu langweilig. Ja? Die Esskastanie, die wurde heute tatsächlich zum Baum des kommenden Jahres 2018 gekürt. Das ist eine tolle Ehre für diesen Baum, der dann demnächst auf der A4 zwischen Kerpen und Düren einen Platz auf der Baum des Jahres Allee bekommt. Das ist ja diese Autobahn, dieser Autobahnabschnitt zumindest. Dazu ist momentan natürlich für alle Chestnut Hunter unter euch Esskastanien-Sammelzeit. Und dann, wie sollen wir sie essen? Die Esskastanie, Tobias Becker vom Kölner Sterne-Restaurant Maybeck. Wie verwendet ihr die Esskastanie in eurem Restaurant?
Ganz unterschiedlich. Wir haben Verwendung im süßen Bereich, wir haben aber auch Verwendung im herzhaften Bereich. Wir verwenden die fast roh, wir verwenden die gekocht oder gemahlen. immer dahingehend, welche Konsistenz sie denn nach dem Rösten haben. Denn manche lassen sich gut schälen und manche lassen sich gar nicht gut schälen.
Okay, woran liegt das?
Wenn ich dahinter gekommen bin, dann bin ich auch glücklich. Aber wir sind sogar schon in die Fußgängerzone gelaufen und haben uns da Esskastanien geholt, weil unsere sich nicht mehr gelöst haben von der Schale und nur bröckelig waren. Und das bin ich auch noch nicht hintergekommen. Ob es langsam geröstet oder schnell heiß geröstet werden muss, den goldenen Draht habe ich auch noch nicht gefunden dafür.
Und das sagt der Kochprofi. Also ihr seid dann wirklich zu so einem heißen Maroni-Stand gegangen?
Wir sind auch schon zu einem heißen Maroni-Stand gegangen und haben uns da Maronen geholt, um sie dann weiter zu verarbeiten, weil wir wirklich am Ende unserer Philosophie und Lateines waren.
Aber es gibt ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Suppen, es gibt Torten, es gibt auch glutenfreies Brot mit Esskastanien drin. Was ist denn von sowas zu halten?
Auf jeden Fall. Also alles, was ein bisschen ab ist von der Norm, ist ja spannend und kann man interessant machen und ist auch geschmacklich einfach mal was anderes. Wir verwenden zum Beispiel auch in der süßen Variante Esskastanien, wenn wir sie mahlen wie Mandeln und dann zum Beispiel daraus einen Financier-Teig backen, also einen eiweißhaltigen Biskuit. Oder wir machen sie ins Eis mit rein, dann immer natürlich so ein bisschen Esskastanie hat ja diese Süße mit schon drin, hat aber auch dieses leicht Nussige mit drin. In der Kombination zum Beispiel im Eis mit ein bisschen Frangelico, so einem italienischen Nusslikör, dann wunderbar, sensationell zu quitten oder zu quetschen, das funktioniert grandios.
Ich glaube, man muss auch ein bisschen was mit den Dingern machen, weil bei meinen Großeltern war es immer so, wir haben halt einen Sack Esskastanien aus dem Wald runtergeschleppt und dann gab es 3 Tage lang nur Esskastanien, das war so langweilig.
Genau, es gibt aber auch immer davon eben auch kleine und es gibt große und es gibt schöne und es gibt nicht so schöne und dann eben zu sagen, alles klar, warum soll ich mich darum ärgern, wenn es dann eben viele kleine habe und ich irgendwas Spezielles mitmachen möchte. Die kleinen kann ich natürlich wunderbar auch mal im Ganzen oder sowas verwenden. Wie man es klassisch kennt, zu einer Gans oder sowas glasiert. Dann, wenn sie größer werden oder sowas, ist natürlich immer, dass sie innen drin wieder ein bisschen mehlig werden und die Konsistenz dann brechen die ein bisschen auseinander, wenn man sie erwärmt und kocht, dann ist die Konsistenz einfach nicht mehr so schön. Aber die dann eben dafür zu nehmen, dass man sie entweder roh nimmt und roh irgendwo drüber reibt, dann haben die diese schönen Nussige, haben eben auch noch eine Konsistenz, eher wie so ein Trüffel obendrauf. Mhm. Oder eben zu machen, dass man sie dann, wenn sie groß sind, auch schön mahlen kann und irgendwo reinmachen kann. Wir verwenden sie zum Beispiel auch, wenn man sie dann mahlt, die Kombination mit Esskastanie wild bietet sich ja an. Wir verwenden die eben auch dann, dass wir sie mahlen wie einen Mandelgrieß und dann zum Beispiel mit dem Sellerie, dem Knollensellerie gibt es jetzt wunderschön, der steht draußen auf den Feldern mit grüner Staude obendrauf und dass man sich das Grün runternimmt, mit den Esskastanien zusammen mahlt und ein bisschen trocknen lässt, dann kriegt man so einen ganz grünen Staub hin, der halt Esskastanie und Sellerie geschmacklich hat, der dann sensationell zu Wild oder sowas passt.
Und die Esskastanienzeit ist bei euch schon losgegangen?
Die ist bei uns schon losgegangen. Der erste ist schon vor 3 Wochen mit Esskastanien um die Ecke gekommen. Die werden bei uns aber immer nur von irgendwelchen Mitarbeitern oder Freunden oder Gästen mitgebracht und dann verwendet, wenn wir sie mitgebracht kriegen.
Aha, okay. Und selbst raus in den Wald und aufheben und mitnehmen?
Richtig, genau.
Auch.
Immer wenn wir quasi draußen unterwegs sind und irgendwas entdecken, dann bringen wir das mit. Oder wir haben halt so viele nette Gäste, die auch eben solche Dinge dann gerne mal mitbringen und sagen, hier, ich habe davon viel zu viel, verarbeitet die mal. Und daraus versuchen wir dann immer was zu machen.
In Deutschlandfunk Nova, Tobias Becker vom Kölner Sterne-Restaurant Maybeck über die Esskastanie. Baum des Jahres 2018, also nächstes Jahr. Und lecker!
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Am Abend bei uns hört ihr die Wissensnachrichten im Best-of und tagsüber immer so gegen 15:15 live im Radio abends eine Aufzeichnung. Jetzt von Wiebke Lehnhoff.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Egal ob hungern, Essanfälle oder sich übergeben, wer eine Essstörung entwickelt, der sollte sich so schnell wie möglich Hilfe holen. Aber spezialisierte Behandlungsangebote gibt es leider nicht so viele, vor allem in ländlichen Gegenden. Die Warteliste ist oft lang. Deshalb haben Psychologen der TU Dresden ein Online-Programm entwickelt, mit dem betroffene Frauen sich selbst helfen können, während sie auf einen Therapieplatz warten. Denn Studien haben gezeigt, dass es Frauen mit einer Essstörung vor allem dann langfristig besser geht, wenn sie ihr Verhalten möglichst früh ändern. Deshalb wurde das neue Angebot als 8-wöchige Selbsthilfe entwickelt. Darin gibt es detaillierte Infos zu Essstörungen und den Frauen wird erklärt, wie sie auf Essanfälle oder Erbrechen verzichten können. Außerdem bekommt jede Teilnehmerin wöchentlich eine Rückmeldung durch eine Psychologin. Die Online-Selbsthilfe heißt Everybody Plus und ist kostenlos für Frauen ab 18. Ob im Bundestag oder in den Chefetagen der Unternehmen, Männer dominieren. Das ist auch in den Botschaften der Welt nicht anders. Eine Forscherin der Uni Göteborg hat das genauer untersucht und sich dafür die Botschafter der 50 reichsten Nationen angeschaut, und zwar aus dem Jahr 2014. Wenig überraschend kam raus, 85% der Botschafter waren Männer. Den höchsten Frauenanteil gab es in Nordamerika und Skandinavien mit mehr als einem Viertel. Im Nahen Osten lag er bei nicht mal einem Zehntel. Südamerika, Europa und Afrika waren im Durchschnitt mit um die 15% Frauen als Botschafter. Interessant ist auch, wohin die Frauen geschickt werden und wohin nicht. In den wichtigen Staaten mit großer Wirtschaftskraft und starkem Militär vertreten nämlich vor allem Männer ihr Heimatland. Bevor ihr Obst esst, solltet ihr das in der Regel abwaschen. Manche empfehlen auch, es ordentlich abzurubbeln. Aber wer es besonders gründlich will, der sollte seine Äpfel mit Backnatron waschen. Das löst nämlich Pestizide am besten von der Schale, haben Forscher der University of Massachusetts rausgefunden. Sie sagen, mit einer 1%igen Natronlösung lassen sich fast alle Giftstoffe beseitigen. In der Industrie wird für sowas ein Bleichmittel benutzt, aber das löst die Pestizide nach Angaben der Forscher nicht so gut wie das Haushaltsmittel Backnatron.
Deutschlandfunk Nova.
Da hat er alle ziemlich überrascht, der Karls Puigdemont. Journalisten, Bürger, Börsenhändler, alle hatten den ganzen Tag damit gerechnet, dass der katalanische Regierungschef im Unabhängigkeitsstreit mit der spanischen Zentralregierung in Madrid heute Neuwahlen ankündigt, um der drohenden Zwangsentmachtung in Anführungsstrichen durch Madrid doch noch zu entgehen. Aber dann hat Puigdemont heute Nachmittag gesagt, nö. Ich will keine Neuwahlen. Ich rufe zumindest keine Neuwahlen aus. Burkhard Birke ist unser Reporter in Barcelona. Burkhard, warst du auch überrascht?
Ich war auch überrascht, weil es noch bis zur Mittagszeit, frühen Nachmittag hieß, dass er wirklich Neuwahlen ausrufen würde, was in den Augen vieler eben die einzige Möglichkeit gewesen wäre, um Zwangsmaßnahmen, eben die Absetzung der Regierung, die Entmachtung des Parlaments und so weiter von Madrid zu verhindern. Aber dann gab es noch einmal eine Kehrtwendung und ich habe gerade mit Regierungsquellen gesprochen, die diese Kehrtwende auch erklärt hatten. Puigdemont wollte Garantien haben von der Regierung in Madrid, von Mariano Rajoy, dem konservativen Ministerpräsidenten, dass diese Wahlen normal ablaufen könnten und dass eben die Repression aufhört. Es war wohl auch die Rede davon, dass die beiden inhaftierten Separatistenführer wieder auf freien Fuß kämen. All diese Garantien ist offenbar Madrid nicht bereit zu geben und daraufhin sah sich Puigdemont wohl offenbar gezwungen, diesen Weg zu gehen, dass er eben keine Neuwahlen ankündigt und offiziell die Entscheidung für die Reaktion auf die Maßnahmen von Madrid auf den berühmten Artikel 155 jetzt dem Parlament übertragen hat. Ich stehe gerade hier im Parlament, das heftig debattiert, welchen Weg man einschlagen soll.
Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Parlament sagt, ja, wir ziehen diesen Artikel 155, wir machen das und dann wird es doch so oder so Neuwahlen geben oder nicht. Also ist jetzt die Position von Puigdemont dadurch gestärkt oder eher geschwächt?
Nun, seine Position ist insofern klar, weil er jetzt versucht, den schwarzen Peter wieder nach Madrid zu schieben. Die haben mir nicht die Garantien gegeben, die ich wollte. Und somit versucht er auch sein Lager zu einnehmen. Es gibt hier einen Machtkampf innerhalb der Separatisten. Das heißt, es gibt einen großen Teil, die sind für absolute Neuwahlen, um eben zu verhindern, dass die ganze Verwaltung hier Kataloniens abgesetzt wird durch Madrid. Und es gibt einen Teil, der sagt, jetzt erst recht müssen wir die Unabhängigkeit ausrufen. Jetzt ist die Frage, welcher Zeitplan kommt. Und es ist die Frage, ob wirklich alle Optionen nicht mehr auf dem Tisch sind. Auch da sagten mir eben hier Regierungsquellen, es ist auch nicht auszuschließen, dass Puigdemont morgen hier ans Rednerpult tritt und Neuwahlen doch noch verkündet. Aber es hängt wohl maßgeblich an Madrid. Und deshalb schickt man den schwarzen Peter über diesen Politpoker mal wieder nach Madrid, weil Madrid sich zu inflexibel zeigt, um ihm hier zu garantieren, dass diese Wahlen ganz normal ablaufen können. Wahlen nach dem Artikel 155 könnten folgendes beinhalten. Man kann nicht Puigdemont mehr antreten. Es könnte sogar sein, dass die Unabhängigkeitsparteien verboten würden, weil sie verfassungsunkonform sind. Und es würde natürlich unter ganz anderen Bedingungen hier gewählt werden. Und das will man eigentlich verhindern, weil der 155er gilt als große Kollision, als Clash und wird eigentlich von den meisten Katalanen abgelehnt. Nur einige wirklich harte Unionisten wollen diesen 155, selbst wenn sie eben für den Vertrag von Spanien sind, aber nicht unbedingt auf diesem Weg.
Gibt es denn heute eigentlich schon Reaktionen aus Madrid von der Zentralregierung und wie reagieren die Anhänger von Puigdemont?
Nun, aus Madrid, die Reaktion war klar, das hat die stellvertretende Regierungschefin Soraya Sanz Santa Maria im Senat schon gleich klar gemacht. Es wird jetzt kein Weg dran vorbei. Sie hat die Senatoren aufgefordert, nun die Maßnahmen nach Artikel 155 der Verfassung zu billigen. Sie müsste dann das Kabinett, Mariano Rajoy und seine Minister müssten das dann noch einmal billigen, umsetzen, die Umsetzung beschließen, wie man vorgeht, genau. Und dann, wenn das im Staatsbulletin, im Staatsanzeiger veröffentlicht ist, könnten die Maßnahmen in Kraft treten, es sei denn, das Verfassungsgericht, das die katalanische Regierung anrufen will, weil sie den Artikel 155 für überproportional hält, das Verfassungsgericht entschiede, dass man eben noch einmal den ganzen Fall untersucht. Also die Spannung ist hier auf 130, also es ist wahnsinnig. Jede Bewegung, jede Minute gibt es eine neue Sachlage. Es ist noch alles möglich, dass morgen Neuwahlen ausgerufen werden durch Puigdemont. Es ist möglich, dass das katalanische Parlament eben heute oder morgen vor allen Dingen die Unabhängigkeit einseitig erklärt. Und dann ist die Frage, ob vor dem Senat oder nach dem Senat, nach der Senatsentscheidung, den Artikel 155 in Kraft zu setzen.
Burkhard Birke, unser Reporter in Barcelona, leider über eine Telefonleitung, die nicht ganz so doll war. Das bitten wir zu entschuldigen. Wir haben versucht, eine richtige Leitung aufzubauen. Aber leider sind so viele Journalisten heute Abend im Parlament, dass es nicht möglich war.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
8 Monate Gefängnis, so das Urteil gegen Héctor Trujillo, der Ex-Generalsekretär des Nationalen Fußballverbandes in Guatemala. Der ist wegen Betrugs und Verschwörung zum Betrug verurteilt worden. Das ist das allererste Urteil im großen, großen FIFA-Korruptionsskandal. Und darüber sprechen wir mit ARD-FIFA-Experte Philipp Sommer. Philipp, welche Geschichte steckt denn dahinter? Was genau oder für was genau wurde denn Héctor Trujillo verurteilt?
Ja, Héctor Trujillo hat schon zugegeben vor 4 Monaten, dass er eben Schmiergelder angenommen hat. Und zwar von Rechteagenturen für Medienrechte, für Marketingrechte, für Spiele der WM-Qualifikation. Dafür hat er Geld angenommen. Das hat er zugegeben. Und dafür muss er jetzt als erster tatsächlich ins Gefängnis für 8 Monate. Er ist ja einer von über 40 Angeklagten da in New York, in Brooklyn im Gericht. Und er ist nun mal der Erste, der jetzt tatsächlich ins Gefängnis muss. Viele haben sich wie er schuldig bekannt schon, haben aber einen Deal gemacht, haben zusammengearbeitet mit der Justiz, andere auch belastet. Deshalb ist das jetzt tatsächlich das erste Urteil in diesem Verfahren.
Lange hatte man den Eindruck, die FIFA kann mit Schmiergeld um sich werfen, die kann korrupt sein, wie sie will, ohne dass jemand was dagegen tut. Ändert sich das jetzt?
Jein, ist die klare Antwort. Also es ist so, dass natürlich sich ein bisschen was verändert hat. Es wird nicht mehr so dreist kassiert. Das geht einfach nicht mehr wie in der Vergangenheit. Denn die US-Justiz, auch die Schweizer Justiz, die haben ja ein waches Auge auf die Fußballfunktionäre weltweit und ermitteln ja auch weiter. Aber was einen natürlich so ein bisschen stutzig macht oder einem ein bisschen die Illusion nimmt, dass alles besser wird, ist, dass man sieht, dass eben die Tendenz, das grundlegende Verständnis in dieser Fußballfamilie natürlich immer noch so ist, dass das Unrechtsbewusstsein, was Korruption angeht, was Vetternwirtschaft angeht, nicht so groß ist und dass das grundlegende Prinzip weiter besteht. Ich möchte was von dir, ich möchte deine Stimme beispielsweise und gebe dir dafür ein Pöstchen oder gebe dir dafür Geld, Fördergelder, also keine Korruption, sondern einige legalisiert, aber ich gebe dir eben Geld und bekomme was von dir. Und es geht dann ganz oft in Sachfragen eben nicht um das Beste für den Fußball, so hat man den Eindruck, sondern es geht um persönliche Vorteile und um Machterhalt.
Du hast es gerade gesagt, da in Brooklyn, da sind noch viel mehr Menschen vor Gericht. Was ist da noch zu erwarten von den Ermittlern?
Zuerst einmal geht am 6. November der Prozess los gegen 3 weitere Fußballfunktionäre aus Südamerika. Diese 3 haben sich nicht schuldig bekannt. Sie kämpfen tatsächlich um ihre Unschuld, wollen sich also da reinwaschen in diesem Prozess. Es ist ein öffentlicher Prozess. Allen voran steht da José María Marín mit auf der Anklagebank. Das ist der ehemalige Chef des brasilianischen Fußballverbandes, war mit dem Organisationskomitee der WM 2014. Also der weiß einiges und der will sich tatsächlich dort reinwaschen. Da könnten einige brisante Details zum Vorschein kommen in diesem öffentlichen Verfahren. Und man hört aus Brasilien, dass im Umfeld des Verbandes dort sehr, sehr viele Menschen nervös sind.
Was glaubst du, werden diese ganzen Ermittlungen jetzt wirklich etwas ändern am Gesamtkonstrukt FIFA, vielleicht auch verbessern?
Das muss man abwarten. Es ist ja so, es gibt nicht nur diesen Prozess, sondern es gibt ja weiter Verfahren der US-Justiz, aber nämlich auch der Schweizer Justiz, unter anderem ja auch gegen Franz Beckenbauer, Sommermärchen 2006 und so weiter. Also da wird noch gearbeitet. Die Mühlen der Justiz, die mahlen etwas langsam, aber der Druck, den die Justiz auf die FIFA und auf den Weltfußball ausgeübt hat, der ist erstmal gut. Der wird für eine gewisse Veränderung sorgen, hat schon für eine gewisse Veränderung gesorgt, aber im Grundsatz müssen viele Fußballfunktionäre tatsächlich noch weiter umdenken.
Wenn wir schon mal sprechen, wir beide. Was macht eigentlich Sepp Blatter momentan?
Ja, ich habe neulich auf Twitter wieder ein Foto gesehen, hat er sich bei irgendeinem Chefkoch fotografieren lassen, bei dem er zu Abend gegessen hat. Er sah nicht so gut aus, es geht ihm gesundheitlich, so hört man, nicht so blendend, hält sich aus der Öffentlichkeit deshalb auch weitgehend zurück und es ist relativ still um ihn geworden.
ARD-FIFA-Experte Philipp Sommer über das erste Urteil im FIFA-Korruptionsskandal. Mit ganz vielen S. Korruptionsskandal.
Ja, die Zeit ist gekommen, dass wir hier Schluss machen.
Findest du?
Ja.
5 vor 8?
Wir gehen die richtigen Worte aus.
Wir gehen die Buchstaben langsam aus. Ich habe sie alle benutzt heute Abend.
Ja, Glückwunsch.
Alle abgehakt. Dankeschön. Das war die Redaktionskonferenz.
Kannst du beruhigt schlafen heute Abend.
Ralf Klein war mit dabei.
Ciao.
Mein Name ist Ralf Günther und das hier ist Kendrick Lamar. Swimming Pools. Klammer auf. Rank, Klammer zu. Jetzt aber wirklich alle Worte vorbei.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.